relativ gut an sein Ziel kommen. Dieses Bild einer Karte mit einer ganz großen Übersicht und mit einem ganz kleinen roten Punkt nach dem Motto, hier ist dein Ort, wo du dich in diesem großen Ganzen befindest, ist ein Bild, was man sehr gut auf Kolosser 1 ab Vers 15 übertragen kann. Wir sind weiter im Kolosserbrief unterwegs und wollen uns heute die Verse ab Vers 24 anschauen. Aber Paulus beginnt, nachdem er sich vorgestellt hat im Kolosserbrief, für die Gemeinde dankt, beginnt er eben erstmal damit, dass er ab Vers 15 im Prinzip so das große Bild malt. Die große Landschaft darstellt, die große Übersicht uns darstellt und uns zeigt, das ist das Wirken Jesu in einer sehr universellen, ganzheitlichen Sicht. Er ist der Schöpfungsmittler. Durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Alle Gewalten und alle Mächte haben sich ihm unterzuordnen. Er ist das Leib, er ist das Haupt der Gemeinde des Leibes. Er steht über allem. Das ist das große Bild, die große Landkarte. Und in dieser großen Bild, in dieser großen Landkarte kommt jetzt dieser kleine rote Punkt ab Vers 21, wo Paulus sagt, und ihr Kolosser, das ist euer Ort in diesem großen Bild. Er verortet die Kolosser. Und er sagt, wenn das das große Wirken Gottes ist das, was Gott ganz speziell an euch geschaffen hat. Hier ist euer Ort in diesem großen Heilshandeln Gottes. Und er beschreibt, wie sie zum Glauben gekommen sind und dass sie eben hier auch in Jesus Christus Heil gefunden haben. Was Paulus jetzt ab Kapitel 1, 24 macht, dass er sich und seine Rolle in diesem groben Zusammenhang kurz definiert. Wenn das das große Bild ist, die große Landkarte, Kolosser, wenn hier euer Ort, euer Platz in diesem Heilshandeln ist, welche Rolle spiele ich in diesem ganzen Zusammenhang? Vers 24 bis 29 sind jetzt ein Text, sind Verse, wo Paulus über Grundzüge seines Dienstes spricht und sagt, und in diesem Großen und Ganzen ist das meine Rolle. Er kennt die Gemeinde nicht. Die Gemeinde in Kolosse wurde nicht von ihm gegründet. Wie es den Anschein hat, war er wahrscheinlich auch noch nie da gewesen. Und die Leute kennen ihn nicht. Und so stellt er sich, wie gesagt, hier ganz konkret vor. Ich möchte diese Predigt heute Morgen so gliedern, dass ich Paulus zwei Fragen stelle. Zwei Fragen, die ich Paulus dann mittels bestimmter Aussagen in seinem Brief beantworten lasse. Und die erste Frage, die ich Paulus jetzt in diesem Kontext stellen möchte, wenn wir jetzt in die Verse hineingehen. Paulus, liebe Leute, mein Präsenter ist noch nicht ganz scharf. Paulus, was ist dein konkreter Auftrag im Zuge des Heilshandelns Gottes? Wenn du uns dieses große Bild malst, Paulus, welche Aufgabe fällt dir zu? Ich glaube, das Erste, was Paulus antworten könnte, wäre das, dass Paulus sagen würde, mein konkreter Auftrag ist es, der Gemeinde Gottes zu dienen, indem ich ihr das geoffenbarte Geheimnis Gottes verkündige. Wir lesen mal miteinander die ersten Verse, Vers 25 bis 27, 24 bis 27, da schreibt Paulus Folgendes. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zweimal spricht Paulus hier oder benutzt den Begriff des Geheimnisses und er sagt, ja, wenn ich vom Heilshandeln Gottes spreche und ihr Kolosser einen bestimmten Platz in diesem Heilshandeln Gottes habt, meine Aufgabe in diesem Kontext ist es, ein bestimmtes Geheimnis Gottes zu offenbaren. Wenn er jetzt von Geheimnis spricht, dann meint Paulus nichts Mystisches. Irgendwie eine verborgene Wahrheit, die ich mit viel Meditation oder bestimmten Erkenntnisprozessen mir irgendwann mal in bestimmten Kontexten erschließen kann. Nein, wenn Paulus hier Geheimnis verwendet, dann meint dieses Geheimnis schlichtweg eine göttliche Wahrheit, die so lange verborgen bleibt, bis es Gott selbst offenbart. Und Paulus sagt, jetzt bin ich in dieser Position, ich bin die Person, wo Gott jetzt dieses Geheimnis offenbart und ich verkündige es. Und die Verkündigung dieses Geheimnisses trägt dazu bei, da sagt er hier, dass eben mein Verkündigungsdienst dazu beiträgt, dass das Wort Gottes vollendet wird, ganz gemacht wird, zum Abschluss gebracht wird. Was verborgen war, wird jetzt enthüllt und das ist meine Rolle. Inhalt dieses Geheimnisses ist das, was Paulus hier ganz klar, oder nicht sehr klar, aber doch andeutend, dass er sagt, der Inhalt dieses Geheimnisses, Vers 27, ja, dass die Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, Christus in euch. Das ist der Inhalt. Das ist das Neue. Das ist das, was lange verborgen war und jetzt ist es geoffenbart. Epheser 2 macht dir das noch viel, viel deutlicher. Wo Paulus sagt, das große Geheimnis ist das, dass die Zugehörigkeit zum Volk Israel nichts mehr damit zu tun hat, ob ich zum Volk Gottes gehöre oder nicht. Die Trennmauer des Gesetzes, sagt er in Epheser 2, ist weg. Und gerade dieser Aspekt, Vers 26, diese Herrlichkeit, dieses Geheimnisses unter den Nationen, sagt er, ist Christus in euch. Ihr müsst nicht mehr Jude werden. Ihr seid nicht mehr Christen zweiter Klasse, weil ihr irgendwie nicht zum Volk gehört, sondern Christus ist nicht nur in eurer Mitte, er ist nicht nur bei euch und begleitet euch, nein, Christus wohnt in euch als Heiden. Und das ist meine Rolle. Dieses Geheimnis verkündige ich. Und dieses Geheimnis zu verkündigen, das hat ganz, ganz viel mit Leid zu tun. Eine Erfahrung, die Jesus schon gemacht hatte. Immer da, wo Jesus Pharisäern oder Juden begegnete und gesagt hat, ich denke an Lukas 4, wo Jesus sagt, und ich werde mich von Israel abwenden und die Nationen zuwenden. Das waren immer dramatische Ereignisse, die dann folgten. Sie wollten Jesus steinigen und töten, weil er sich den Heiden öffnete. Ähnliches erlebt Paulus. Wie oft wird er von den Synagogen vorstehen oder von Juden verfolgt, teilweise sogar fast bis an die Grenzen des Todes gebracht, bis Steinigung und so weiter und so fort. Man predigt dieses Geheimnis, man vollendet das Wort Gottes und er leidet drunter, aber er sagt in Vers 24, ich kann mich in diesem Leid freuen, weil es euch zu dienlich ist, weil es euch zugute kommt. Mein konkreter Auftrag ist es, dieses Geheimnis zu verkündigen. Ein zweiter Schwerpunkt, der hier deutlich wird, ich glaube, Paulus würde so antworten, mein konkreter Auftrag ist es, der Gemeinde Gottes zu dienen, indem ich Christus so verkündige, dass die Gläubigen in der Beziehung zu ihm gestärkt werden. Lass uns mal die nächste Verse kurz lesen, die Verse 28 und 29. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Paulus stellt sich und seinen Verkündigungsdienst hier ganz in den Dienst seiner Zuhörer, der Gemeinde der Gläubigen. Sein Verkündigungsdienst soll in keinster Weise ihm zugutekommen, sondern ausschließlich den Gläubigen. Und wenn Paulus das so formuliert, ihn verkündigen wir nicht, damit ich Lob bekomme. Ihn verkündigen wir nicht, dass ich ein Statussymbol mehr aufbaue. Ihn verkündigen wir nicht, dass ich finanziellen Gewinn davon trage, sondern ihn verkündigen wir, warum? Damit alle Menschen in Christus vollkommen dargestellt werden. Das ist eine Aussage, wo eine ganz, ganz tief sitzende, gesunde, vorbildliche Selbsteinschätzung des Paulus steht. Lass uns mal eine Stelle im 2. Korintherbrief lesen. 2. Korinther, da geht es darum, dass Paulus hier mit den Korinthern diskutiert, vieles aufarbeiten muss an Krisen, die von ihnen oder die geschehen sind in ihrem Verhältnis zueinander. Und Paulus sagt dann in Kapitel 1 des 2. Korintherbriefes Kapitel 2 ist es, sagt er dann Folgendes über sein Verhältnis zu Christus, beziehungsweise zu der korinthischen Gemeinde. Und er sagt in Kapitel 2, ab Vers 1, ich habe aber dies für mich beschlossen, nicht wieder in Traurigkeit zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch traurig mache, wer ist denn da, der mich fröhlich mache, außer dem, der durch mich traurig gemacht wird? Jetzt habe ich hier einen Sprung. Vielleicht könnt ihr mal, die ihr die Bibel habt, kurz mal nachschauen, Kapitel 1, Kapitel 2 ist irgendwo die Stelle, wo Paulus sagt, dass mein Verhältnis zu euch korinthischen Gemeinde das ist, dass ich Diener eurer Freude bin, dass ich nicht gekommen bin, über euch zu herrschen, sondern mein Verhältnis zu euch ist das, dass ich mich so verstehe und so definiere in der Beziehung zu euch, dass ich Diener an eurer Freude bin. Ja, ich habe es, Vers 23. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen. Hier sagt Paulus, dieses Schonen hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie als Apostel über euch stehe, irgendwie über euren Glauben herrsche, sondern dieses Schonen hat damit zu tun, dass ich dazu beitragen will, dass ich immer zur Freude da sein will bei euch. Und das ist mein Selbstverständnis, Vers 24. Sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Wenn Paulus sagt, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, dann definiert das dieses tiefe Selbstverständnis, was er hat und warum er in Kolosser hier sagen kann, ich verkündige nur deswegen, damit die Zuhörer, damit die Gläubigen in der Beziehung zu Christus vollkommen gemacht werden. Ich bin Mitarbeiter an eurer Freude. Und weil das meine Definition ist, deswegen ist das das Ziel meines Dienstes. Wenn man solche Texte liest, diese Vorstellungen wie hier in Kolosser 1 ab Vers 24, finde ich, drängt sich die Frage auf, ja Mensch, welchen geistlichen Nährwert haben solche Verse hier für mich? Hier schreibt ein Apostel Paulus, der in einem ganz, ganz besonderen, außergewöhnlichen Dienst stand. Es ist ein ganz besonderer Dienst und ich glaube, es ist so ein Dienst, den wir auch nicht vorschnell irgendwie auf uns übertragen können. Er war Apostel der Heiden. Er war derjenige zu den Heiden gesandt, um das Geheimnis zu verkündigen. Er hat ein ganz besonderes Berufungserlebnis. Er hat einen ganz konkreten Auftrag von Jesus bekommen. Und ich glaube, wir können eben nicht diesen Auftrag vorschnell auf uns übertragen. Und man stellt sich die Frage, was hat das für mich zu sagen, was Paulus hier schreibt? Aber wisst ihr, bei aller Unterschiedlichkeit in dem Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, den Jesus, den Paulus bekommen hat und auch wir bekommen haben, ist ja diese große Gemeinsamkeit die Tatsache der Beauftragung. Paulus hatte einen für ihn ganz speziellen, in der damaligen Zeit sehr konkreten Auftrag von Jesus bekommen, als Missionar der Heiden, als Apostel für die Heiden unterwegs zu sein. Ihr Lieben, auch wir sind beauftragt. Der Auftrag mag vielleicht inhaltlich irgendwo sich unterscheiden, kann andere Nuancen haben, aber die Tatsache des Beauftragtseins ist die große Gemeinsamkeit, die wir mit Paulus haben. Wisst ihr, und genau das ist der Punkt, wo mich diese Verse, wo Paulus von sich spricht, seinen Dienst vorstellt, wo diese Verse mich doch immer wieder aufs Neue herausfordern. Paulus hat seinen gottgegebenen Auftrag konsequent im Blick. Das merken wir nicht nur hier, das merken wir an vielen, vielen anderen Stellen, wo er sich und seinen Dienst vorschreibt. Sein Auftrag, den er von Gott bekommen hat, ist für ihn eine positive Größe. Es ist keine Last, es ist etwas, nach dem er sich ausstreckt. Sein Auftrag, das Herz, das Wesen seiner Berufung als Apostel steht in aller Klarheit vor ihm und er lebt sehr zielstrebig diesem Auftrag entgegen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, Paulus, und hier möchte ich von dir lernen. Auch ich bin beauftragt. Ich denke an Aussagen von Jesus aus Matthäus 5, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wir haben einen Auftrag der Welt, das zu geben, was sie tatsächlich benötigt. Orientierung, das Wort Gottes. Ich denke an Aussagen wie zum Beispiel Epheser 4, 1. Petrus 4, wo die Bibel davon spricht, dass wir als Glieder des Leibes der Gemeinde Jesu Christi einen ganz klaren Auftrag haben, dazu beizutragen, dass die Gemeinde Jesu wächst. Wir sind als Gläubige alle in dieser großen universellen Gemeinde Jesu mit eingegliedert, was für uns ein Geben und Nehmen bedeutet. Das Nehmen sieht im Idealfall so aus, dass wir Ermutigung, Barmherzigkeit, Trost, Hilfestellung, Korrektur, Belehrung von der Gemeinde, von Gemeindegliedern bekommen. Das Geben bedeutet für uns, dass wir mit unseren Geistesgaben aktiv dazu beitragen sollen, zum Wachstum der Gemeinde beizutragen und das Wachstum der Gemeinde voranzutreiben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Schaue ich in mein Leben? Ja, auch als jemand, der im vollzeitlichen Dienst steht. Ja, auch als jemand, der tagtäglich mit dem Wort Gottes beschäftigt ist. Ja, als auch jemand, der tagtäglich im Klassenraum steht und mit jungen Leuten über das Wort Gottes redet. Habe ich manchmal in meinem Leben Zeiten, wo ich merke, Mensch, irgendwie ist mein Glaubensleben nicht voller Freude. Irgendwie ist der Dienst, in dem ich stehe, die Berufung, die ich habe, alles andere als eine Aktivität voller Elan und voller Kraft und voller Hingabe. Oft habe ich das Gefühl, ich schleppe meinen Glauben nur noch hinter mir her, wie einen nassen Sack. Und alles, was ich an Berufung und Auftrag von dem Herrn bekommen habe, wird zu Last. Und ich erledige das irgendwie, aber so richtig Freude, Zielstrebigkeit, das positive Empfinden ist nicht mehr da. Und ich glaube, vielleicht geht es euch ähnlich. Und hier möchte ich die zweite Frage an Paulus stellen und sagen, Paulus, wenn du hier so zielstrebig bist, Paulus, was steckt hinter deiner klaren Ausrichtung auf deinen gottgegebenen Auftrag? Wie schaffst du es, so klar zu bleiben? Wie schaffst du es, so zielstrebig den Auftrag vor Augen zu haben und ihn tatsächlich auszuleben? Hier möchte ich mal drei Antworten von Paulus geben, wo ich glaube, ja, so könnte er an dieser Stelle antworten. Ich glaube, das Erste, was Paulus sagen würde, ist, ich führe ein konsequentes geistliches Leben. Lass uns mal ein paar Stellen lesen. Die erste Stelle ist diese bekannte Stelle aus 1. Korinther 9, ab Vers 24, wo Paulus in einem Bild herkommt, von dem Bild eines Wettkämpfers, das Ganze auch auf sich überträgt und hier der Aspekt der Disziplin und der absoluten Hingabe ganz bewusst und mit starken Bildern ins Gespräch gebracht wird. Und wir lesen ab Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie zu einem vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Starke Bilder. Ich zerschlage meinen Leib. Ich knechte ihn. Hier sind Aspekte wie Disziplin. Hier sind Aspekte wie Zielstrebigkeit angesprochen. Ich tue alles, damit ich in den Punkten, die ich selber predige, nicht falle und sündige. Und dieser Aspekt der Disziplin, der Konsequenz im geistlichen Leben, davon spricht Paulus nicht nur von sich selber, sondern er formuliert es auch im Blick auf seine Mitarbeiter. In 1. Timotheus 4, da lesen wir diese bekannte Stelle in Vers 7, wo Paulus diesem jungen Mann sagt, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber in der Gottseligkeit, übe dich darin. Das meint, bring Disziplin auf, das meint, wende Anstrengung an. Tue etwas, schaffe dir Verhaltensmuster, schaffe dir Gewohnheiten, bringe Disziplin auf, dass du in der Gottseligkeit vorankommst. Und diese Disziplin und diesen Schwerpunkt möchte ich jetzt setzen, ist eine Disziplin, die Paulus auch vor allem im Blick auf Sünde formuliert. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 22 sagt er, auch hier wieder an seine jungen Mitarbeiter gerichtet, die jugendlichen Begierden aber fliehe. Sei diszipliniert, sei konsequent. Und gerade dieser Aspekt, Disziplin aufzubringen im Blick auf mein alltägliches Leben, im Blick auf Sünden. Liebe Leute, wenn die Bibel von Sünde spricht, dann zeichnet sie uns ein sehr klares Bild, was mehr ist als ein Missachten vom Willen Gottes. Was mehr ist als ein Nicht-Entsprechen mit bestimmten Vorgaben. Wenn das Neue Testament von Sünde spricht, dann spricht sie so von Sünde, dass Sünde, wenn sie mit einem Menschen, der sie tut, oder in Verbindung tritt, dann ist es stets ein Verhältnis, was eingegangen wird. Das Neue Testament spricht von Sünde als eine Kraft, als etwas Dynamisches, was unmittelbar auf den Menschen einwirkt. Diese bekannte Stelle in Hebräer 12, Vers 1. Deshalb lasst uns auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen. So leicht umstrickende Sünde. Hier ist das Bild des Einschnürens drin. Hier ist das Bild, dass du von einer Pflanze, von einer Schnur eingeschlungen wirst und gar nicht mehr richtig laufen kannst. Und da sagt Paulus, der Hebräerbriefschreiber, das ist ein Wesenszug der Sünde. Sie umstrickt uns und das sehr schnell und sehr leicht. Wir haben Stellen wie Johannes 8, Vers 34, wo Jesus sagt, wer die Sünde tut, der ist Sklave der Sünde. Wir haben die Stelle in 1. Johannes 2, Vers 11, wo Johannes Folgendes formuliert und er sagt, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis, Sünde, und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Sünde macht blind, wenn wir in der Sünde leben. Und wenn ich merke, wie das Neue Testament von Sünde spricht, dass wenn wir sündigen, wir ein Verhältnis mit der Sünde eingehen, die Sünde auf uns einwirkt, etwas mit uns macht, dann schaue ich mir in mein Leben und ich sage, Mensch Andreas, wenn das das Wesen der Sünde ist, wie leichtfertig gehst du mit Sünde um? Eine Leichtfertigkeit, die sich darin ausdrücken kann, dass ich Sünde toleriere. Ja, wie schnell kommt der Gedanke, sieht ja keiner. Ist ja nur eine Sache für mich, ganz privat, ich schade damit keinen. Ich muss an meine Bundeswehrzeit denken. Als 19-jähriger Bursche kommst du in so eine Kaserne, bist mit wildfremden Leuten zusammen und was dann während dieser Grundausbildungszeit abends in so einer Kaserne abläuft, liebe Leute, das ist schon heftig. Alkoholexzesse sind dort das Harmloseste. Und ich war mit 19 Jahren in dieser Bundeswehr, in dieser Kaserne, Woche für Woche, hatte kaum Zeit, nach Hause zu gehen. Und ein Gedanke kam mir. Andreas, warum machst du nicht einfach mit? Dich kennt kein Mensch hier. Du hast die Leute vorher nie gesehen. Du wirst sie nach dieser Bundeswehrzeit auch niemals sehen. Es ist hier die Kaserne. Wenn du jetzt ein bisschen mitmachst, ein bisschen mit Alkohol und so weiter, hier ein bisschen einfach Gemeinschaft mit den Leuten pflegst. Gemeinschaft ist der falsche Begriff hier. Aber tatsächlich einfach mit ihnen unterwegs bist. Wer sieht das? Du bist in der Kaserne, in einer ganz anderen Welt. Die Leute in der Gemeinde, in der Familie, meine Freundin bekommt das doch nicht mit. Und ich bin Gott unendlich dankbar, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat mich etwas davon abgehalten. Aber liebe Leute, wie oft ist das in unserem geistlichen Leben auch so? Sieht ja keiner. Ist ja nur für mich. Ich mache das, es schadet ja niemanden. Es kommt ja nicht raus. Wie leichtfertig gehen wir mit Sünde um? Das kann sich auch so ausdrücken, dass wir Sünde vielleicht verharmlosen. Schaut euch mal dieses Bild an. Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfett. Es ist also quasi ein Salat. Man kann sich Dinge auch schönreden, ja, indem man einen Aspekt dieser Zusammensetzung herausgreift, alles andere ausblendet, die Zusammensetzung ausblendet und nur diesen einen Aspekt völlig losgelöst von allem anderen überbetont und sich quasi damit Dinge schönredet. wie oft neigen wir dazu, Sünde schön zu reden. Und man sucht nach irgendwelchen Hinweisen in der Schrift, nach irgendwelchen Zaunpfählen, wo wir merken, ja, vielleicht kann man das mit dieser und mit dieser Aussage doch irgendwie legitimieren. Wie schnell wird Sünde zu unserem Verhaltensmuster? Wie ist es mit Zorn in meinem Leben, wenn es mit den Kindern nicht richtig läuft? Wie ist es mit dem Lästern und so weiter? Liebe Leute, ich glaube tatsächlich, wenn wir hier Paulus ähnlicher werden wollen und unseren Auftrag klar vor Augen haben wollen, ihn als positive Größe sehen wollen und zielstrebig und konsequent unseren Auftrag leben wollen, dann heißt das für uns, Sünde zu meiden, konsequent zu leben. Wie können wir unseren Auftrag vor Augen haben, wenn Sünde blind macht? Wie können wir unseren Auftrag in voller Leidenschaft angehen und leben, wenn die Sünde uns versklavt und umschlingt? Das funktioniert nicht. Ich glaube, Paulus wird noch eine zweite Antwort geben. Wie schaffe ich es, meinen gottgegebenen Auftrag so präsent zu halten und so einen klaren Blick drauf zu haben? Die erfahrene Liebe Jesu treibt mich an, sagt Paulus. Diese sehr bekannte Stelle aus 2. Korinther 5, Vers 14, da sagt Paulus, denn die Liebe Christi drängt mich. Wenn Paulus hier dieses Drängen, diesen griechischen Begriff verwendet, damit ist ein Begriff gemeint, der doch eine recht breite Verwendung damals hatte, aber hier ist im Prinzip dieses höchst emotionale, intime hineingenommen werden in etwas meint. Hier ist eine Person von etwas so emotional, intim gefesselt, dass sie von diesem Aspekt bestimmt wird, ganz eingeschlossen wird, ja fast schon bedrängt wird und nicht anders kann. Und diese Liebe, die hier meint, ist nicht seine Liebe zu Christus, sondern die Liebe, die er von Christus empfangen hat. Die Liebe Christi drängt mich. Weil ich das erlebt habe, bin ich ganz und gar mit Haut und Haar dieser Liebe verfallen und sie bestimmt mich und sie treibt mich an. Und dieses Antreiben, von dem Paulus spricht, diese Liebe, die ihn zu etwas hin bewegt, das hat ganz, ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Schaut mal, was Paulus in 1. Timotheus Kapitel 1 formuliert. Auch hier beschreibt er wieder sein Apostelamt und er schreibt folgende Verse und er schreibt ab Vers 12, ich danke Christus Jesus unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend in Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden. Ich danke Jesus Christus, dass er mich berufen und in den Dienst gestellt hat. Wow. Kannst du an einem Freitag, wo du zur Kinderstunde gehst, auf die Knie gehen und sagen, Herr, danke, dass ich diesen Dienst tun kann. An einem Sonntagmorgen, wo du vielleicht bis in die Nacht hinein eine Predigt vorbereitet hast, wenig Schlaf gefunden hast, du noch vor dem Frühstück auf die Knie gehst, Herr, ich danke dir, dass ich diesen Dienst tun darf. Ja, sagt Paulus, das tue ich. Ich danke dir. Warum? Weil ich weiß, wo ich herkomme. Weil ich weiß, dass ich der größte Sünder von allen war. Weil ich weiß, dass du mich errettet hast und so viel Barmherzigkeit und Gnade über mich ausgeschüttet hast. Deswegen. Und das ist der Aspekt, wenn Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wer ich vorher war und diese Barmherzigkeit, diese Liebe, die ich erfahren habe, drängt mich zu meinem Dienst. Als Kind habe ich die Comicserie Asterix und Obelix geliebt. Kennt ihr Asterix und Obelix? Vermutlich die meisten. Und in jeder Passage, in jedem Comic oder in jedem Film gibt es zwei Sequenzen, die immer wieder vorkommen. Die erste Sequenz ist das hier. Irgendwann mal kommt es zu diesem Punkt, dass die Gallier nicht mehr anders können, weil die Römer da sind oder warum auch immer. Und das muss jetzt in den nächsten Schritt eingeleitet werden. Es muss der Zaubertrank gebrüht werden. Alle Leute stellen sich dann eben an diesen Topf an und jeder bekommt einen Schluck von diesem Zaubertrank. Sie freuen sich alle und dann kommt der große Sieg. Und dieser Große in dieser Reihe kommt dann immer so weit, dass sich der Obelix auch einordnet. Und was passiert dann mit dem Obelix? Nein, du darfst nicht. Du bist ein Kind in den Zaubertrank gefallen, du bekommst nichts mehr. Die Reaktion des Obelix ist immer die: beleidigt sein, entrüstet sein, ich will auch. Und der Gedanke, der hier natürlich greifbar ist, dass der Obelix ja im Prinzip ein Riesenprivileg hatte. Die Wirkung des Zaubertranks konnte er ständig erleben. Das, was andere nur punktuell hatten und wofür sich sehr, sehr lange angestellt hatten, war etwas, was er tagtäglich hatte. Aber dieses Vorrecht wurde irgendwann mal zur Routine und es überwog irgendwann mal die Unzufriedenheit. Wisst ihr, liebe Leute, ich glaube, wir stehen in der Gefahr, auch mal so ein geistlicher Obelix zu werden. Das Besondere, was wir an der Vergebung haben, den Schatz, den wir in Jesus Christus haben, zur Normalität werden zu lassen, es nicht mehr wahrzunehmen, vielleicht Dinge wie Unzufriedenheit, wie Frust aufkommen zu lassen und wie so ein Obelix, der völlig vergessen hat, dass er diese Wirkung des Zaubertranks ständig da hat, dass er bevorzugt ist, auch vielleicht unser geistlicher Stand, in dem wir stehen, normal wird. Jetzt lass uns mal ehrlich sein. Wie ist es mit uns, die wir in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind? Von jeher die Bibel mitbekommen haben, Geschichten erzählt bekommen haben, uns vielleicht früh bekehrt haben. Ist das nicht so, dass es Routine wird, ganz schnell? Und ich frage mich, Andreas, kann ich sagen, die Liebe Christi drängt mich? Kann ich sagen, Herr, ich gehe auf die Knie und ich danke dir, dass ich heute die Predigt halten darf? Oh nee, das ist nicht immer so. Vielleicht geht es euch ähnlich. Aber genau das ist das, was Paulus sagt. Die Liebe Christi drängt mich. Und deswegen kann ich mein Ziel so klar vor Augen haben. Und ich möchte uns ermutigen. Lass uns diese Sicht nach hinten, dieses Bewusstsein, ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wer ich vorher war und was Christus für mich getan hat. Lass uns das präsent haben. Wie geht das? Ist schwierig. Ich habe von einem Pastor gelesen, ich habe den Namen leider vergessen, aus den Vereinigten Staaten. Er hat seine Drogenvergangenheit, hat sich dann im Jugendalter bekehrt und er hat sich zur Routine gemacht, jeden Sonntag oder jeden Heiligabend nach dem Gottesdienst eben in den Bahnhof zu gehen, in diese Hallen zu gehen, wo er früher als Drogenabhängiger gelegen hat und Drogen konsumiert hat. Und er hat das jedes Jahr gemacht. Warum? Weil er sich jedes Jahr neu vor Augen halten wollte, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, was ich in Christus habe. Diese Vergangenheit haben wir nicht alle. Aber warum sich nicht mal zentrale Bibelstellen, die von dem Heil sprechen, die von der Gnade sprechen, aus der Schrift raussuchen und sie regelmäßig jede Woche einmal in der stillen Zeit für mich lesen? Zentrale Texte, die von der Gnade Gottes sprechen. Dass uns vor Augen bleibt, wo wir herkommen und was wir in Christus haben und wir dementsprechend getrieben sind zum Dienst. Ich glaube, Paulus würde noch eine dritte Antwort geben. Die dritte Antwort würde ich so überschreiben: Ich habe meinen Auftrag deswegen so klar vor Augen, weil ich stets vor Augen habe, dass ich eines Tages von meinem Herrn beurteilt werde. Stelle, die Paulus in 2. Korinther 5, Vers 11 formuliert, und diesen Vers möchte ich euch mal vorlesen, da schreibt Paulus Folgendes, und er sagt: Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Da wir den Schrecken des Herrn kennen. Ein bisschen unglücklich übersetzt hier von der Elberfelder, man kann ja übersetzen, da wir also wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, deswegen überreden wir Menschen. Dieser Blick in die Zukunft, dieser Blick oder diese Perspektive, eines Tages vor Jesus zu stehen, ist eine Perspektive, die sich im 2. Korintherbrief aufbaut. Paulus fängt in 2. Korinther 4 damit an, dass er auch viel von seinem Dienst spricht, den er so erlebt, und viel von Niederlagen spricht, auch sehr viel von Leid spricht. Und er kommt dann in Kapitel 4 ab Vers 16 dahin, dass er sagt: Wisst ihr, wie ich das ganze Leid ertragen kann? Weil ich eine sehr klare Perspektive habe, nämlich die nach vorne in die Ewigkeit. Und er sagt ab Vers 16, Kapitel 4, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell Vorübergehende, Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Das ist die Perspektive, sagt Paulus, die trägt mich. Es ist eine zutiefst positive Perspektive. Sie vermittelt ihm Trost. Sie vermittelt ihm Kraft. Sie schafft es oder sie schenkt ihm einen Weg, mit Leid umzugehen. Aber dieser, und ich sage es noch einmal, zutiefst positive Gedanke hat die praktische Konsequenz, Vers 5, Kapitel 5, Vers 11, ja, wenn ich weiß, dass ich in die Ewigkeit gehe und eines Tages bei dem Herrn sein werde, dann muss ich auch damit rechnen, dass der Herr mich fragen wird, und was hast du in deinem Leben auf der Erde getan? Bist du meinem Dienst nachgekommen? Und er wird mich prüfen. Kurz bevor Paulus in Kapitel 11 diesen Satz formuliert, da wir wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, schreibt er eben in Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ich habe diese ermutigende, tröstende Perspektive, einmal bei Jesus zu sein. Ich schaue auf die Ewigkeit. Ja, aber das bedeutet auch für mich, dass ich weiß, dass ich beurteilt werde und dementsprechend lebe ich meinen Auftrag und dementsprechend überrede ich Menschen zu Christus hin. Ich weiß, dieser Gedanke ist provokant. Ist das nicht viel Druck? Kann man einen Dienst mit Angst begründen? Ist das nicht etwas, wo wir Menschen vielleicht nicht aus eigenem Willen und Antrieb zu ihrem Dienst verleiten oder drängen? Aber liebe Leute, das gehört für Paulus zusammen. Vers 11 sagt ja, da ich weiß, wie sehr der Herr zu fürchten ist. Das ist das eine Motiv. Und ein bisschen später Vers 14, denn die Liebe Christi drängt mich. Es geht nicht darum, diese zwei Dinge gegeneinander auszuspielen. Sie gehören zusammen. Schaut mal, ich möchte das mit diesem Bild vergleichen. Jeder, der in einem Paddelboot unterwegs war, der weiß, wenn ich auf diesem Paddelboot auf dem See unterwegs bin und irgendwo da vorne ein Ziel habe, was ich anvisiere und wo ich hinkommen will, ist eine Sache unendlich wichtig. Welche? Dass ich beide Paddel benutze. Benutze ich nur das linke Paddel, drehe ich mich im Kreis. Benutze ich nur das rechte Paddel, drehe ich mich ebenfalls im Kreis. Wenn ich zu meinem Ziel hin will, muss ich beide Paddel gebrauchen. Und das ist das, was Paulus sagt. Ja, einerseits ist es der Gedanke, weil ich weiß, wie sehr der Herr zu fürchten ist. Weil ich weiß, ich werde vor ihm stehen. Aber es ist nicht nur er. Und liebe Leute, wenn wir das überbetonen, drehen wir uns bildlich gesprochen im Kreis wie so ein Ruderboot auf dem See. Es darf nicht nur dieser Aspekt sein, aber er gehört dazu. Und er sagt dann weiter in Vers 14, das ist das zweite Paddel, genauso ist es die Liebe, die mich drängt. Es ist eine Symbiose. Das wirkt zusammen. Es sind diese zwei Paddel, die mich in meinem Dienst vorantreiben, wo ich meinem Ziel entgegengehe. Hier haben wir also einen Mann vor uns, 1. Kolosser 1 ab Vers 24, der sich vorstellt in aller Klarheit, mein Auftrag ist es, das Geheimnis Gottes zu offenbaren. Mein Auftrag ist es, der Gemeinde zu dienen, indem ich Christus so verkündige, dass alle Gläubigen in Christus vollkommen gemacht werden. Ein Mann mit einem klaren Blick darauf, wozu er da ist und wozu er berufen ist. Die große Gemeinsamkeit mit uns ist die, dass auch wir beauftragt sind. Vielleicht anders als Paulus, aber wir sind beauftragt. Und jeder, je nach Lebenssituation, je nach Alter, in dem wir stecken, je nach familiären Verhältnissen, wir leben unseren Auftrag ganz unterschiedlich und das ist gut so und das ist wichtig so. Aber die Tatsache ist, wir sind beauftragt. Und ich glaube, hier können wir von Paulus lernen und fragen, Paulus, wie können wir diesen Auftrag klar vor Augen haben? Lebe ein konsequentes geistliches Leben, vor allem im Blick auf die Sünde, weil die Sünde etwas mit uns Menschen macht. Sie wirkt auf uns ein. Sie macht uns blind, sie fesselt uns. Wir können diesen Auftrag klar vor Augen haben, indem wir uns ganz neu bewusst werden, wer wir in Christus sind, wer wir vorher waren, wo wir herkommen. Und dann getrieben von einer Dankbarkeit Wege und Möglichkeiten suchen, es eine Antwort dem Herrn zu geben, indem wir unserem Auftrag nachkommen. Wir können diesen Auftrag klar vor Augen haben, indem wir ja auch die Perspektive in die Zukunft haben und vor Augen haben, wir werden von dem Herrn beurteilt und das gehört beides zusammen. So wünsche ich mir, so wünsche ich uns Gottes reichen Segen, wenn es darum geht, sich diese Gedanken zu machen. Herr, ich weiß, ich bin beauftragt und ich möchte meinen Auftrag leben, ganz individuell, aber hilf mir, diesen Auftrag auch im Alltag klar vor Augen zu haben und hier von Paulus zu lernen. Amen.